lesen die Verse 1 bis 6. Die Bruderliebe bleibe. Vergesset nicht die Gastfreundschaft, denn dadurch beherbergten etliche, ohne es zu merken, Engel. Denkt an die Gebundenen wie Mitgebundene, an die Übelbehandelten als solche, die auch selbst im Leibe sind. Ehrenhaft ist oder sei die Ehe bei allen und das Bett unbefleckt. Aber die Unzüchtigen und die Ehebrecher wird Gott richten. Die Lebensweise sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem Vorhandenen, denn er hat gesagt, ich werde dich nicht verlassen, auch nicht dich im Stiche lassen, sodass wir guten Mutes sagen können, der Herr ist mir ein Helfer und ich will mich nicht fürchten. Was soll ein Mensch mir tun? Wir haben hier in diesem letzten Kapitel ganz praktische Hinweise für den Gottesdienst. Wir haben ja gelesen in Kapitel 12 am Ende vom Gottesdienst. Er hatte dort die Gläubigen aufgerufen, dass sie den gebührenden Gottesdienst verrichten sollten. Da wir ein unerschütterliches Königreich in Empfang nehmen, so wollen wir oder mögen wir Gnade haben, durch die wir Gott in einer ihm angenehmen Weise den gebührenden Dienst, den Gottesdienst, verrichten mögen. Und jetzt kommt die Hilfe für diesen Gottesdienst. Und er spricht vor allem von zweierlei. Die ersten 6 Verse werden wir sehen, spricht immer von der Liebe. Alle diese Verse haben diesen Grundtenor, es geht immer um die Liebe. Und dann ab Vers 7 geht es dann um den Glauben. Liebe und Glauben sind die Haupttugenden des Christen. Jetzt fehlt nur noch die Hoffnung, diese 3. Also, jetzt zuerst zur Liebe. Da spricht er, das Erste, was er anspricht, ist die Bruderliebe. Und da sagt er einfach, die soll bleiben. Nun, das zeigt uns schon, allein dieser Aufruf zeigt uns schon, dass man selber dafür verantwortlich ist, ob die Bruderliebe bleibt oder ob sie schwindet oder geringer wird. Liebe ist nicht ein Gefühl. Das ist wohl eine der größten Irrlehren, die heute verkündigt werden in der Welt. Liebe sei ein Gefühl. Hat überhaupt nichts zu tun mit Gefühlen. Liebe ist eine Haltung. Hat vielleicht zur Folge gewisse Gefühle, aber Liebe selber ist nicht ein Gefühl. Also, Brüder, und es geht hier um Bruderliebe. Bruderliebe, für die muss man sich entscheiden. Brüder und Schwestern, die sucht man sich nicht aus, die hat man einfach, oder? Die sind einfach da. Ja. Und die hat man zu lieben, ja, weil es geht um eine Familie. Es gibt eine große Familie Gottes und da lieben wir alle Geschwister. Achten wir auf die Dauer der Bruderliebe. Er sagt nur, sie bleibe. Also gerade diese angefochtenen Christen in dieser schwierigen Zeit werden aufgerufen, dass die Bruderliebe bleiben soll. Heute auch. Heute ist keine schwierige Zeit. Damals war es eine viel schwierigere Zeit für diese Christen. Gerade in Prüfungszeiten wird die Liebe auf die Probe gestellt, da will man am besten nur seinen eigenen Vorteil suchen und gerade da ist es herausfordernd. Es geht hier um die Liebe zu den Geschwistern, die resultiert aus der Liebe zu Gott. Wer Gott liebt, der wird auch seinen Bruder lieben. Es hängt zusammen, sagt 1. Johannesbrief, Kapitel 5. Wie kannst du sagen, dass du Gott liebst, den du nicht siehst, aber den Bruder, den du siehst, den liebst du nicht? Das passt nicht, das geht nicht. Das ist in 1. Johannes 4 am Ende. wenn, Vers 20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und er hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann er Gott lieben, den er nicht gesehen hat? Also wer einen Bruder nicht liebt, der soll nicht sagen, dass er Gott liebt. Es gehört zusammen. Dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Überhaupt jeder Mensch tendiert dahin, für sich selber leben zu wollen. Und da muss man immer wieder sich dessen bewusst werden. Vers 2, vergesset nicht die Gastfreundschaft. Hier geht es um die Liebe zum Fremden, Philoxenia. Das eine ist die Philadelphia, also die Bruderliebe, Philadelphia. Übrigens, er spricht hier von Philadelphia, Phileo, und Adelphos heißt der Bruder oder Schwester, und Phileo heißt lieben mit einer Zuneigung, hat mit Zuneigung zu tun, aber für Zuneigung muss man sich auch entscheiden, die hat man nicht einfach, ja. Also Phileo ist auch etwas, wofür man sich entscheiden muss. Es gibt ja dieses andere Wort Agape, kennt ihr sicher? Agape, das griechische Wort für die Liebe, die selbstlose Liebe, die bedingungslose Liebe. Aber hier wird Phileo verwendet. Manche sagen, die zwei Wörter sind fast identisch. Sie sind nicht ganz identisch. Bei der Phileo betont Zuneigung. Und Agape betont Hingabe und Selbstlosigkeit. Nun, Liebe hat immer zu tun mit Selbstlosigkeit natürlich, aber Zuneigung, Liebe hat auch mit Zuneigung zu tun. Man neigt sich dem anderen zu, sodass der etwas spürt davon, etwas merkt davon, von dieser Liebe. Und das Wort Phileo wird verwendet auch zwischen Gott, Vater und dem Sohn. Der Vater liebt den Sohn. Der Vater hat den Sohn lieb, Phileo. Da würde man Agape erwarten. Steht auch, an anderer Stelle steht Agape, aber an der einen Stelle in Johannes 5 steht Phileo. Ich weiß es nicht auswendig, ich denke es ist etwa Vers 20. Da steht, der Vater liebt den Sohn mit Phileo. Das könnte man sich vielleicht notieren, dass man das weiß. Das ist eine besondere Stelle, wo das so. Das heißt, der Vater hat Zuneigung zu dem Sohn. Johannes 5, Vers 20. Der Vater hat den Sohn lieb. Video. Das Wort Agape wird auch verwendet für die eheliche Liebe. Und im Hohelied der Liebe, wo es ja auch sehr viel um die, wie soll ich sagen, auch um die körperliche Liebe geht, steht Agape. Interessant, oder? Im Hohelied, im Buch Hohelied, das Lied der Lieder im Alten Testament. Die Liebe zwischen Salomo und seiner Geliebten, einer seiner Frauen.
Gibt es das im Hebräischen auch, die Unterscheidung, weil das
ja Hebräisch ist? Ja, ich meine in der griechischen Übersetzung. Ich rede jetzt von der griechischen Übersetzung des Hebräischen. Das Hebräische hat einfach Ahava, die Liebe. Der hat nur dieses eine Wort. Zweitens die Liebe zum Fremden, wieder Phileo, Philoxenia, die Zuneigung zum Fremden. Gemeint ist natürlich der Fremde, der wirklich ein Fremder ist. Ja, ist nicht, wir reden hier nicht von irgendeiner Politik. Es geht hier um der Fremde ist der, der kommt wohin und ist angewiesen auf Hilfe. Ja, er hat nichts, er braucht und er ist natürlich bereit, sich helfen zu lassen. Liebe zum Fremden, Gastfreundschaft. Man nimmt den Gast auf. Vergesst nicht die Gastfreundschaft, die Liebe zum Fremden, denn dadurch beherbergten etliche, ohne es zu merken, Engel. Also, da muss man sich entscheiden dafür. Gastfreundschaft Ich muss mich fragen, bin ich offen oder bin ich isoliert? Will ich sagen, nein, lass mich in Ruhe? Das ist nicht jetzt die Zeit. Wir leben nicht in der Zeit der Ruhe. Wir haben nicht die Zeit der Ruhe. Wir sind für die anderen da. Wir sind offen. Klar gibt es, er sagt hier, manche haben Engel beherbergt. Das war was Schönes, wenn man merkt, man hatte einen Engel zu Besuch, wie Lot und Abraham. Aber nicht jeder Gast ist ein Engel. Und da muss man manchmal reinbeißen und trotzdem dienen. Ja. Vers 3 ist dann die nächste Liebe. Vers 3 von der Liebe zu den Bedrängten. Denkt an die Gebundenen wie Mitgebundene. Also fühlt euch, versetzt euch in ihre Lage hinein. Denkt an die Übelbehandelten als solche, die auch selbst im Leibe sind. Jetzt ist man sich nicht ganz klar, welchen Leib meint er, den körperlichen Leib oder den Leib Christi. Ich denke, es geht um den körperlichen Leib. Denkt dran, ihr seid auch noch mit in einem Leib, der sehr leicht mit Bedrängnis und Schwierigkeiten zu tun bekommt, und dann wisst ihr, könnt ihr nachempfinden, wie es dem anderen geht, der in irgendeiner kalten Gefängnis sitzen muss und geplagt wird von irgendwelchen Tieren dort. Die Gefängnisse waren nicht wie heute. Also identifiziert euch mit denen, die bedrängt sind, die übel behandelt werden, schlecht behandelt werden. Die Gefangenen hineinversetzen in ihre Lage. Vers 4 ist die nächste Art von Liebe. Da geht es um die eheliche Liebe. Ehrenhaft sei die Ehe bei allen. Man könnte auch übersetzen, ist die Ehe. Denn im Griechischen steht hier kein Verb, kein Zeitwort. Ehrenhaft ist die Ehe oder ehrenhaft sei die Ehe. Und das Bett sei unbefleckt, nicht ist unbefleckt, ist klar. Das Bett sei unbefleckt. Es ist auch unbefleckt, aber es soll auch so bleiben. Ja. Geschlechtlichkeit ist ein Geschenk Gottes und die Ehe ist etwas Ehrenhaftes. Deshalb soll man sich dementsprechend auch in der Ehe benehmen und gegenseitig rücksichtsvoll miteinander umgehen, nicht selbstsüchtig. Niemand kann ohne den Herrn wirklich ein gutes Eheleben führen. Es sind zwei Sünder, die geheiratet haben. Es sind immer Sünder, die heiraten. Gerechtfertigte Sünder, aber doch Sünder in unserem Wesen. Das Wesen hat sich ja nicht geändert durch die Bekehrung. Wir sind die gleichen geblieben im Wesen, aber Christus ist dazugekommen. Das ist das Neue. Jetzt muss ich mich entscheiden, lebe ich auch aus Christus heraus oder lebe ich mein Ego? Aber ich muss wissen, dass ich ein Sünder bin, wenn ich mich auf mich selber stütze und auf meine eigenen Wünsche und von mir ausgehe, dann kann ich für den anderen ein Hindernis sein, auch eine Gefahr. Also letztlich kann die Ich-Sucht der Herr Jesus, nur der Herr Jesus, überwinden. Die meisten Sünden haben mit Ich-Sucht und Stolz zu tun. Die meisten Sünden, die es gibt in dieser Welt. Das Ich und der Stolz. Also durch den Herrn Jesus können wir eine gute Ehe führen. Das steht ja auch im Korintherbrief, dass die Ehe eine Gnadengabe ist. 1. Korinther 7. Ich denke etwa Vers 9. 1. Korinther 7. Vers 7. Ich wünsche, alle Menschen wären wie ich. Jeder jedoch hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so und der andere so. Also der ledig bleibt, kann das nur mit der Gnadengabe Gottes. Und der heiratet auch. Alles ist eine Gnadengabe, der eine so, der andere so. Und solange man noch nicht verheiratet ist, gibt Gott einem die Gnadengabe, auch als Nichtverheirateter, dem Herrn zu verherrlichen. Und wenn man verheiratet ist, gibt einem Gott die Gnadengabe der Ehe. Und auch da gibt er die Gabe, als solcher zu leben. Also er befähigt uns in der Ehe, uns richtig zu benehmen. Ehrenhaft sei die Ehe, moralisch und ehrenhaft, das hat zu tun mit einer Haltung, den anderen Ehre geben und die Ehe als solche, als etwas Ehrenhaftes annehmen. Das heißt, man weiß, man hat sich ehrenhaft zu benehmen, weil die Ehe selber etwas Ehrenhaftes ist. Ja, wir sind im Bilde Gottes geschaffen und der Ehepartner auch. Deshalb muss ich immer wieder dran denken. Gerade dort, wo man sehr engen Raum miteinander zusammenlebt, dort ist man auch mehr gefährdet, sich locker zu geben und sich laufen zu lassen. Darf man aber nicht. Wir müssen auch da Acht geben aufeinander. Das ist hier die Hilfe, das ist der Gottesdienst in der Ehe, ist auch ein Gottesdienst, ist alles Gottesdienst hier. Ich habe mir notiert, die Ehe soll so geführt werden, dass jedes Gebiet der Ehe geehrt wird. Der Partner, der Körper, seine Privatsphäre, seine Wünsche, seine Ziele und auch nach außen hin ehrt man einander. Und Liebe und also Annäherung der Geschlechter, die gehört in die Ehe, gehört nicht in die Verlobungszeit und gehört nicht in eine Freundschaftszeit und gehört nicht noch davor. Also geschlechtliche Annäherung gehört in die Ehe, das ist ein biblisches Prinzip. Nächstes ist Vers 5 und 6. Übrigens, ich habe vergessen, das Ehebett im Griechischen steht hier Koite. Koite, das ist also geschlechtliches Zusammenkommen. Hat also auch da unbefleckt. Der Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Auch solche, die in Gedanken Ehebrecher sind, wird Gott richten. Aber wer in Taten Ehebrecher ist, bei dem wird es sich da wirkt es sich auch gleich aus. Und wenn wir in Gedanken Ehe brechen, dann müssen wir Sünde auch bekennen. Da hat es zwar keine Auswirkung, zum Glück nicht Auswirkung, aber auch damit diese Sünde muss man bekennen vor dem Herrn. Vers 5 und 6 ist das Liebe, er handelt auch von Liebe, und zwar von Geldliebe, beziehungsweise von Vertrauen zum Herrn, der für uns sorgt. Eure Lebensweise sei ohne Geldliebe. Die Liebe zum Geld, das ist was Gefährliches. Wir sollen das Geld gar nicht lieben, steht da. Ohne Geldliebe. Also Geld soll man gebrauchen, verwenden, einsetzen, aber nicht lieben. Lieben tut man etwas, wenn man viel dran denkt. Begnügt euch mit dem Vorhandenen. Übrigens, egal wie arm oder wie reich man ist, man kann das Geld auch lieben, wenn man es nicht hat. Indem man ständig daran denkt, geldsüchtig ist. Ja? So oder so. Ich habe mir notiert, normalerweise liebt man Personen, aber wir Menschen sind so beschaffen, dass wenn wir die Person Gottes nicht im Auge behalten, dann lieben wir die Schöpfung. Und dazu gehört auch das Geld, weil das Geld ist ja nur ein Tauschmittel für viele Dinge in der Schöpfung. Dann lieben wir die Schöpfung und ehren sie so, wie man die Person Gottes eigentlich ehren sollte. Also wir vertauschen die Liebesobjekte. Der Mensch ist grundsätzlich, der tendiert zur Habsucht. Ich möchte immer mehr haben. Da muss man Acht geben als Christ. Das gehört zum Gottesdienst. Im Gebet kommt die Liebe zum Herrn zum Ausdruck. Man denkt viel an ihn, man spricht viel mit ihm. Also ich muss mir überlegen, was ist mir wichtig? Was ist in meinem Leben wichtig? Wie viel Wert hat mein Computer? Wie viel Wert hat dieses und jenes? Meine Kleidung, das Essen, und so weiter. Und bin ich auch bereit, mal zu verzichten, wo ich zu verzichten habe. Manchmal kann man, muss man nicht, manchmal muss man schon verzichten. Ja, ich habe mir noch notiert, einkaufen. Wir dürfen nicht deshalb einkaufen, weil wir unzufrieden sind mit dem, was wir haben. Alle Einkäufe sollen im Namen des Herrn getätigt werden. Das heißt, wir überlegen mit dem Herrn, was brauchen wir und das kaufen wir. Vers 5 in der Mitte, begnügt euch mit dem Vorhandenen, also auch mit dem, was man nicht hat. Begnügt euch mit dem, was ihr habt und mit dem, was ihr nicht habt. Das ist die logische Schlussfolgerung. Begnügt euch, wenn ihr etwas habt, wunderbar. Und wenn ihr etwas nicht habt, seid auch zufrieden mit dem, was ihr nicht habt. Ja, seid zufrieden mit dem, was du hast und seid zufrieden mit dem Zustand, in dem du dich befindest, wenn du etwas nicht hast. Beides. Wilmos Horváth, ein lieber Freund von mir, ist schon in der Ewigkeit, ein Ungar, hat seine Frau verloren. Ich habe mal notiert, seinen Satz, was er mir gesagt hat, als sie ihn gefragt haben, wie es ihm geht. Es gibt keinen Menschen auf dem Planeten Erden, der alle Güter der Welt genießen und haben kann. Wenn ich mich auf das konzentriere, was ich habe, bin ich der glücklichste Mensch auf diesem Planeten. Wenn ich mich auf das konzentriere, was ich nicht habe, dann bin ich der elendste Mensch auf Erden. Hat er mir gesagt, nach dem Tod seiner Frau. Ich habe mich entschieden, ich konzentriere mich auf das, was ich habe. Und dann war er glücklich. Ja. Später ist er dann, hat leider auch nicht lange danach gelebt, ist dann in einen Autounfall ums Leben gekommen. Ich habe ihm immer gesagt, er soll nicht so schnell fahren. Ja, ich glaube, er war nicht mal selber schuld bei dem Autounfall. In Rumänien war das und in Rumänien ist furchtbar zum Autofahren. Also ja, John Newton sagt, wenn mir Gott etwas vorenthalten hat, war es nicht nötig. Wenn Gott etwas in mein Leben hineingeschickt hat, dann war das nötig. John Newton war, glaube ich, der dieses schöne Lied Amazing Grace gedichtet hat. Denn er hat gesagt, Vers 5, denn er hat gesagt, ich werde dich auf keinen Fall verlassen, auch gar nicht im Stiche lassen. Gott hat sich verpflichtet, die Gläubigen nicht im Stich zu lassen. Das ist wunderbar. Wir achten also auf die Verheißung, dass er gesagt hat, ich werde dich nicht im Stich lassen. Ich habe mir oft Schwierigkeiten gehabt, ich wusste nicht. Ich las Josua 1, Vers 8, kennt ihr den Vers? Josua 1, Vers 8, lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde weichen, sondern sinne darüber nach, Tag und Nacht, und dann wirst du Gelingen haben in deinem Tun. Ja? Dann wirst du Erfolg haben. Und dann in dem Zusammenhang heißt es auch, dass Gott zu Josua sagt, ich werde dich nicht versäumen und nicht verlassen. Das ist hier zitiert. Und ich hatte so Schwierigkeiten, ich kann mich noch gut erinnern, ich wusste nicht, gilt das jetzt für mich oder nicht? Darf ich das in Anspruch nehmen oder nicht? Ich darf ja nur ein Wort der Bibel in Anspruch nehmen, das auch für jeden Gläubigen gilt. Und das war mir gedacht, das gilt sicher nur für Josua. Und dann lese ich Hebräer 13, Vers 5, da wird das dort zitiert. Aha, dachte ich, ja, wenn es der Hebräerschreiber zitiert, dann gilt es für mich auch. Also dieser Vers gilt. Ich werde dich auf keinen Fall verlassen und gar nicht im Stiche lassen. Ich war damals ein ganz junger Christ, das war für mich sehr wichtig. Gott wird mich nicht verlassen und nicht im Stiche lassen, wenn ich ihm vertraue. Und dann kommt das Bekenntnis, die Liebe zum Herrn bekennt ihm, dass sie ihm vertraut, sodass wir guten Mutes sagen können, der Herr ist mein Helfer. Und ich werde mich nicht fürchten. Was soll mir ein Mensch tun? Also man sagt es zum Herrn, man kann es auch zu anderen Leuten sagen, der Herr ist mein Helfer. Ich bin zufrieden mit dem Wenigen, was ich habe, oder mit dem Vielen, was ich habe. Ich bin zufrieden, so wie es jetzt ist. Und was alles darüber hinausgeht, der Herr ist mein Helfer. Und ich werde mich nicht fürchten vor der Zukunft oder vor anderen Menschen. Was könnte mir ein Mensch tun? Manchmal sind es die Männer, die die Existenzangst bekommen, vor allem wenn dann der Job dahin ist. Dann wird man sehr unruhig. Ja. Der Herr ist mein Helfer. Da muss man beten Und zur richtigen Zeit gibt der Herr dann das Richtige, was man braucht. Auch die Arbeit, die man braucht. Ich werde mich nicht fürchten. Fragen dazu? Von eurer Seite? Oder Gedanken? Es ist sehr, man merkt hier, da wird hier, das ist ganz, ganz unerwartet, dass der Hebräerbrief zum Schluss so ganz lebensnahe Sachen, nicht über Israel und über Zukunft und Neues Jerusalem. Nein, das ist jetzt wirklich handfest. Aber es ist wichtig, das ist Gottesdienst. Er spricht ja von Gottesdienst. Alles zielt darauf hin, dass die Gläubigen einen rechten Gottesdienst leben. Dass Gott wirklich gedient wird. Und dann wird er geehrt. Und die Liebe, die Liebe ist ein ganz entscheidender Punkt. Also wo ist meine Liebe? Ja. Wenn die Liebe zu Gott richtig ist, dann ist auch die Liebe zum Bruder, die Liebe zum Bruder möglich, leicht möglich, die Liebe zum Fremden, die Liebe zu den Bedrängten, die Liebe in der Ehe und die Liebe nicht zum Geld, sondern zu dem Gott, der mich versorgt. Das nächste ist Vers 7 bis 17. Da ist ein gemeinsamer Nenner von diesen Versen, ist Glauben, Vertrauen. Das kommt immer wieder vor hier. Zuerst einmal geht es um rechte Vorbilder im Glauben. Vers 7 und 8. Denkt an eure Leitenden. Wer sind die Leitenden? Wer sind die Leitenden von den Christen? Wer sind die Leiter? Die werden hier ganz klar definiert. Die, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Das Wort Gottes ist eigentlich der Leiter. Das Wort Gottes hat die unumschränkte Autorität unter den Christen. Da gibt es niemanden, der drüber steht. Das Wort Gottes ist der Leiter. Und diejenigen, die das Wort Gottes weitergeben, handeln eigentlich als verlängerter Arm Gottes. Hoffentlich tun sie es gut. Sie müssen genau das weitergeben, was das Wort Gottes sagt. Sie dürfen nicht über das Wort Gottes hinausgehen. Und hier spricht er von gewissen Leuten, die euch das Wort Gottes sagten. Nun, die sind so schon gestorben. Schaut euch den Ausgang ihres Wandels an, ihrer Lebensführung an. Schaut euch den Ausgang ihrer Lebensführung an und ahmt ihren Glauben nach. Also die Leiter sind die, die das Wort Gottes gesagt haben und sagen. Natürlich hat Gott, gibt's Leute, wenn Christen zusammen sind, gibt es Leute, die weiter sind und die nicht so weit sind. Es gibt immer solche, die noch erst jung im Glauben sind und solche, die schon älter im Glauben sind. Wenn man älter im Glauben ist, dann setzt der Apostel voraus, dass man dann auch schon ein Lehrer sein sollte. Siehe Kapitel 5. Ihr seid schon so und so lange im Glauben, ihr solltet eigentlich schon Lehrer sein. Frauen sollen Lehrer sein für ihre Kinder, für andere Frauen, haben einen großen Dienst des Lehrens. Man braucht nur ein Buch der Sprüche lesen. Mein Sohn, achte nicht gering die Mahnung deines Vaters und die Unterweisung deiner Mutter. Sprüche 1, Vers 8. Also man muss achten auf die darauf, dass man Gottes Wort weitergibt. Und wir haben einen großen Einflussbereich. Wir haben viel Aufgabe zu lehren. Und jetzt gibt es solche, die sind weiter als andere, dann haben die auch mehr Verantwortung zu lehren. Die Ältesten, normalerweise waren die Hirten auch die Älteren. Deshalb werden in der Bibel die Hirten oft Älteste genannt und die Ältesten oft Hirte genannt. Ja. Weil sie schon reif sind im Glauben. Und weil sie viel Erfahrung haben und sie sollten natürlich schon weiter sein als die anderen. Aber hier ist die Rede von Verkündigern, die waren dort in Israel tätig, die haben das Wort Gottes verkündigt, die sind jetzt gestorben, vielleicht haben sie auch Märtyrertod erlitten oder vielleicht sind sie nur eines natürlichen Todes gestorben, aber bis zum Ende ihres Lebens haben sie treu festgehalten am Wort Gottes und das soll man sich anschauen. Denkt an den Ausgang ihres Wandels und ahmt ihren Glauben nach. Also wir schätzen Geschwister, die uns vorangegangen sind. Brüder sind das hier. Das sind hier keine Schwestern, sind hier Brüder gemeint. Also das sind hier leitende Männer gemeint, die das Wort Gottes verkündigt haben in den Gemeinden. Biografien lesen. Das wäre ein Bibelvers, der zeigt, dass man Biografien lesen soll. Den Ausgang ihres Lebens schaut an. Ja, und dann macht es auch so. Das heißt, geht auch diesen Weg bis zum Ende, wie diese den Weg bis zum Ende gegangen sind. Es ist also gut, an verstorbene Geschwister zu denken und vor allem an ihren Glauben soll man denken. Das ist das Wichtige, das soll uns beschäftigen. Es gibt Christen, die lesen viele Romane. Ich schüttle manchmal den Kopf, sage, das ist ausgedachte Geschichten. Ist nicht besser, wir lesen wahre Lebensgeschichten, gibt eh so viele. Brauche keine ausgedachten Geschichten lesen. Wahre Geschichten sollten wir lesen. Da lernt man so viel, weil man weiß, der hat das durchlebt. Andere lesen die Zeitung. Da fragt man sich auch, wie viel da so gut ist, was da steht. Ihr dürft ruhig Zeitung lesen. Aber nicht alles glauben, bitte. Also, Jesus Christus gestern und heute derselbe und in Ewigkeit. Jesus Christus gestern und heute derselbe und in Ewigkeit. Jesus Christus war gestern bei diesen Männern, die mit dem Herrn gelebt haben, war der gleiche wie bei den anderen, die jetzt noch leben und bei den anderen, die noch kommen werden. Jesus Christus war ihr Vorbild, das Vorbild dieser Männer, dieser Leitenden, die euch das Wort Gottes gesagt haben, war Jesus Christus. Und dieser Jesus Christus, der lebt heute in euch. Der Jesus, der in diesem Leben gelebt hat, der lebt heute in euch. Und er lebt morgen in euren Kindern. Oder heute schon. Jedenfalls, er ist der Gleiche, derselbe. Und er soll immer das Hauptvorbild sein. Und mit ihm wollen wir leben. Er spricht jetzt vom Himmel her. Gott hat neu geredet. Jesus Christus ist gestern und war gestern und ist heute derselbe und er wird es sein in Ewigkeit. Übrigens, wenn da steht, dass Jesus der Gleiche ist, dann heißt es nicht, dass er immer das Gleiche tut. Die Charismatiker sagen, wie sagen sie? Gott hat früher Wunder getan, also muss Gott heute auch Wunder tun. Wo steht das? Wenn Gott früher Wunder getan hat, hat er eine gewisse Ursache, einen gewissen Grund dafür gehabt, das Wort Gottes zu bestätigen. Haben wir schon gelesen in Hebräer 2, Vers 4. Aber wenn er heute nicht mehr so viel Wunder tut, das ist seine Sache, wie viel Wunder er tut und wann er Wunder tut. Dann sagen sie, aber Gott ist heute der Gleiche. Ja, Gott ist der Gleiche wie früher. Stimmt, aber er tut nicht das Gleiche. Ich bin auch der Gleiche wie der vor 30 Jahren, aber ich tue heute nicht das Gleiche, was ich vor 30 Jahren getan habe. Nächstes ist hier. Speise. Was hat Speise mit Glauben zu tun? Nun, es gibt falsche Speise, Glaubensspeise, und es gibt richtige Glaubensspeise. Wir lesen Vers 9. Bis Vers 14. Lasst euch nicht von mancherlei und fremden Lehren umtreiben. Denn gut ist es, wenn das Herz durch Gnade gefestigt wird. Nicht durch Speisen, in denen kein Nutzen lag für die, die damit umgingen. Wir haben einen Altar, von dem zu essen keine Berechtigung haben, die dem Zelt dienen. Denn von den Tieren, deren Blut durch den hohen Priester als Opfer für Sünde in das Heiligtum hineingetragen wird, von diesen Tieren werden die Körper außerhalb des Lagers verbrannt. Weshalb auch Jesus, damit er durch das eigene Blut das Volk heilige, außerhalb des Tores litt. So lasset uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen, denn wir haben hier nicht eine bleibende Stadt, sondern die kommende suchen wir. Also, hier haben wir ein paar Lektionen über Speisen. Man soll sich nicht von falschen Lehren beeinflussen lassen. Hier geht es natürlich um die jüdischen Lehren. Aber es gibt ja nicht nur jüdische Lehre, es gibt auch andere Lehren heute. Man soll aufpassen, welche Speise man zu sich nimmt, geistlicherweise. Falsche Lehren sind sehr weit verbreitet. Falsche Lehren entstehen auch unter bibeltreuen Gemeinden, bibeltreuen Christen, wenn wir nicht gut aufs Wort Gottes aufpassen. Wir sollten immer wieder korrekturbereit sein, immer wieder schauen, dass wir nicht was Falsches lehren. Wir brauchen gegenseitige Kultur der Korrektur. Wir brauchen gegenseitige Korrektur, die ganze Zeit, wie beim Autofahren. Du musst immer das Lenkrad ein bisschen korrigieren, dass das ja genauso auf der Straße bleibt. Und wenn man das nicht tut, nur einen Millimeter daneben lässt, dann landet man irgendwann daneben, neben der Straße. Wir müssen im Geistlichen wirklich immer wieder bereit sein, uns lehren zu lassen und selber neu zu prüfen, auch selber zu prüfen, was ein anderer lehrt. Ist das überhaupt mit der Bibel, stimmt das so mit der Bibel überein? Steht das wirklich so geschrieben oder nicht? Und da haben wir eine Selbstkorrektur, wenn wir gegenseitig so immer wieder so reden. Was steht geschrieben? Wie steht es genau geschrieben? Dann werden wir uns von selber korrigieren. Der Heilige Geist hat ja das Anliegen, dass wir auf dem richtigen Kurs bleiben. Und wenn wir bitten und beten dafür, dann wird es auch möglich sein. Manchmal gehen wir in Extreme. Das eine war extrem so und dann tendiert man auf die andere Seite. Der Pendel schlagen nach der anderen Seite. Da müssen wir Acht geben, dass wir biblische Mitte suchen. Also nicht fremde Lehren und mit fremden Lehren umtreiben, denn gut ist es, wenn das Herz durch Gnade gefestigt wird. Interessant, wie er sich ausdrückt. Also ganz eigenartig, ich hätte das nicht so gesagt. Aber er sagt, es ist gut, wenn das Herz durch Gnade gefestigt wird, nicht durch Speisen. Also das Innere, das Herz ist das Innere des Menschen, wir brauchen Festigkeit, innere Festigkeit. Innere Festigkeit, das Herz ist dort, im Herzen ist der wichtigste Punkt das Denken. Also das Herz wird fest, wenn das Denken fest ist. Das Herz ist das Denken ist das Schaltzentrum des inneren Menschen. Also beim Herzen, das Herz ist der innere Mensch. Und vom inneren Menschen ist das Denken das Wichtigste. Das hängt auch zusammen mit dem Gewissen. Und das muss jetzt gefestigt werden. Wie wird das gefestigt? Durch Gnade, nicht durch Speisen, Speisgebote. Durch Gnade. Was heißt das, durch Gnade? Was heißt Gnade? Da bezieht es sich jetzt hier, das Evangelium ist das Evangelium der Gnade. Das Judentum war eine Lehre des Gesetzes. Da war das Gesetz im Zentrum. Da waren Speisgebote und äußerliche Dinge. Jetzt lernen wir, aus der Gnade zu schöpfen. Was heißt das? Aus dem Herrn Jesus heraus zu schöpfen. Von ihm uns beschenken zu lassen. Aus seiner Fülle haben wir genommen, was? Gnade um Gnade. Also lauter Geschenke. Geschenk um Geschenk. Gnade ist etwas, was man unverdienterweise bekommt. Und der Herr hilft uns unverdienterweise. Also wir müssen rechte Speise aufnehmen, nicht Dinge, die nutzlos sind. Übrigens, wir sollten uns auch hüten, unsere Gedanken zu beschäftigen mit nutzlosen Dingen. Ich habe das leider in meinem Leben immer wieder gemacht. Ich habe mich sehr interessiert für alles Mögliche und habe gemerkt, ich habe viel Energie in Sachen hineingelegt, viele Dinge gelesen, die ich hätte nicht lesen sollen. Im Internet habe ich viel gelesen, was ich nicht hätte lesen sollen. Oder Bücher, die ich nicht hätte lesen sollen. Und das nimmt Kraft weg von dem Eigentlichen. Also die gute Speise, die müssen wir uns zu uns nehmen. Ich habe mich mal lange Zeit mit Freimaurerei beschäftigt. Heute muss ich sagen, alles für die Katz. Alles für die Katz. Ich weiß jetzt zwar mehr über die Freimaurer, aber was hilft es mir? Überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Ich weiß nur, das Wichtigste ist, das habe ich gelernt, die Bibel verkündigen und die Bibel lesen. Das hätte ich eigentlich vorher auch schon gewusst. Oder? Es ist wirklich, es gibt die Faszination des Bösen. Man kann sich mit dem Bösen beschäftigen. Das fasziniert. Aber ist das gut für uns? Sagt die Bibel, dass das gut ist, wenn wir uns viel mit dem Bösen beschäftigen? Das kann nicht gut sein. Rechte Speise, Vers 10. Wir haben einen Altar. Also für einen Priester ist ein Altar etwas, nicht nur, wo man was opfert, sondern vom Altar darf man auch was essen. Das ist das Schöne, Gott hat den Priestern gesagt, wenn ihr ein Sündopfer bringt, dann gehört ein Teil gehört Gott und ein Teil gehört euch. Ihr dürft auch essen von dem Altar. Das Fleisch von dem Sündopfer darf der Priester essen und Gott bekommt die anderen gewisse Teile, bekommt Gott das Fett und die Nieren und die Haut und verschiedene Dinge. Vom Brandopfer bekommt der wenn ein Brandopfer ist, wenn das Opfer ein Brandopfer ist, kein Sündopfer und kein Schuldopfer und kein Friedensopfer, wenn das ein Brandopfer ist, dann bekommt Gott alles. Das ganze Tier bekommt Gott. Aber beim Sündopfer bekommt der Priester etwas. Und jetzt sagt er, wir haben einen Altar, von dem zu essen, die kein Recht haben, die den Tempeldienst tun, die im Zelt, in der Stiftshütte dienen. Also die Priester, die jüdischen Priester. Wir haben einen Altar, von dem die jüdischen Priester nicht essen dürfen. Denkt mal, was ist das für ein Altar? Von welchem Altar dürfen die jüdischen Priester nicht essen? Das wird jetzt erklärt. Er sagt, denn, also das Wort denn, Vers 11, ist ein erklärendes denn. Denn von den Tieren, deren Blut durch den hohen Priester als Opfer für Sünde in das Heiligtum hineingetragen wird, von diesen werden die Körper außerhalb des Lagers verbrannt. Also es geht um den großen Versöhnungstag. 3. Mose 16 wird das beschrieben. Beim großen Versöhnungstag muss der Priester einen Stier für sich selber schlachten und das Blut in das Heiligtum hineinbringen. Und dann muss er ein Tier für die Israeliten schlachten, einen Stier, dessen Blut er auch hineinbringt in das Allerheiligste. Und der Körper von diesem Sündopfer, der darf nichts gegessen werden. Von diesem Körper wird nicht gegessen. Das heißt, dieses Fleisch wird zur Gänze Gott gegeben. Deren Leib, die werden außerhalb des Lagers verbrannt. Also dieser Sündopferstier vom Versöhnungstag, und der für den Priester ist und der für das Volk ist, die werden außerhalb vom Lager geschafft und draußen verbrannt. Niemand darf davon essen. Und er sagt, seht ihr, das ist unser Opfer. Das ist Jesus. Der hat außerhalb des Lagers gelitten für uns und wir essen von diesem Opfer. Die Priester dürfen nicht essen. Für die Priester heißt es, verboten zu essen. Das ist ja das Sündopfer, wo wir das Blut hineingetragen haben in das Allerheiligste. Unser hoher Priester ist Jesus Christus, der hat das Blut von sich selber hineingetragen ins Allerheiligste und er hat draußen außerhalb des Tores gelitten. Er wurde draußen gekreuzigt, er wurde draußen geopfert und wir essen von ihm. Er ist unsere Speise und die hohen Priester dürfen nicht davon essen. Das ist der Gedanke. Natürlich spricht er hier im übertragenen Sinne, klar. Aber er hat seine Freude dran, zu zeigen, schaut, wir haben genau von dem Opfer, wo die Priester nicht essen dürfen, von dem dürfen wir essen, vom Sündopfer. Jesus ist unser Sündopfer. Denn, nochmal, denn von den Tieren, deren Blut durch den hohen Priester als Opfer für Sünde in das Heiligtum hineingetragen wird, von diesen werden die Körper außerhalb des Lagers verbrannt, weshalb auch Jesus, damit er durch das eigene Blut das Volk Heilige außerhalb des Tores gelitten hat, so lasset uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen. Sagt er, komm, wir gehen jetzt hinaus aus der Stadt, und wir leiden dort mit Jesus gemeinsam. Er wurde ja auch verschmäht, aber wir gehen auch hinaus und lassen uns verschmähen, wie er. Wir wollen seine Schmach tragen. Das heißt, wir wollen gerne bereit sein, mit ihm zu leiden, wenn es was zu leiden gibt für Christus. Denn wir haben hier nicht eine bleibende Stadt. Unser Jerusalem ist nicht bleibend hier auf dieser Erde. Sie meinen, ihr Jerusalem ist bleibend hier auf der Erde. Ist es sowieso nicht. Sie wird bald in Feuer und Flammen aufgehen. In acht Jahren. Etwa, die Jahre 70 nach Christus. Wir haben hier nicht eine bleibende Stadt, sondern die kommende suchen wir. Das ist unser, nach der richten wir uns aus, nach dem neuen Jerusalem. Das steht jetzt, wenn das interessiert, das steht in 3. Mose 16, Vers 14 bis 19, das mit diesem Stier, von dem man nicht essen darf. 3. Mose 16, Vers 14 bis 19. Was bedeutet das praktisch? Oh, ich habe gemerkt, ich habe die... Nein, stimmt schon. Was bedeutet das jetzt praktisch? In seiner Nähe leben, das Lager verlassen. Das Lager verlassen heißt das Judentum verlassen. Nichts mehr mit dem Judentum zu tun haben. Das ist nicht unser Problem heute. Bei uns ist vielleicht die Dinge, die uns an diese diesseitige Welt kleben lassen, dass wir die aufgeben. Seine Schmach tragen heißt für uns vielleicht, uns auf die Seite von Jesus stellen, auch wenn andere schmunzeln. Gut, jetzt weiter. Das rechte Opfer im Glauben. Welche Opfer bringen wir jetzt da? Wir sind ja auch Priester, sagt er. In einem gewissen Sinn sind wir kleine Priester, wie Jesus Christus, der große Priester ist. Hohe Priester gibt es keinen mehr, nur Jesus Christus. Aber wir sind jetzt seine, in einem gewissen Sinn, wie im Alten Testament, wie es Priester gab, sind jetzt wir alle seine Priester. Egal, ob wir aus dem Stamme Levi kommen oder aus dem Stamme Benjamin oder aus Deutschland. Wir sind Priester. Durch ihn lasset uns also allezeit Gott ein Lobopfer darbringen. Das ist jetzt geistliches Priestertum. Gott wollte ja ein Königtum von Priestern. Gott wollte, dass in seinem Volk alle Priester sind und alle Könige sind. Und hier sehen wir, er zeigt, in Christus seid ihr Priester. Und eines Tages seid ihr sogar auch Könige mit ihm. Welchen Priesterdienst bringen wir, welchen Gottesdienst bringen diese Priester? Welche Opfer bringen diese Priester? Durch ihn nun lasset uns allezeit das Lobopfer darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen loben oder seinem Namen Lob bekennen, also Lobkundtun. Und das Wohltun des Wohltuns und Teilhabenlassens vergesset nicht, denn solche Opfer sind Gott angenehm. Zwei Opfer werden hier genannt, ich habe sie hier auf der Folie notiert, Lobopfer und Wohltätigkeitsopfer. Also das Lobopfer hat zu tun mit unserem Gebet. Gott will, dass wir viel beten. Und da soll unser Gebet soll ein Lobopfer sein. Das heißt nicht einfach, Herr, ich lobe dich, Herr, ich preise dich, Amen. Das ist anders. Lobopfer, loben hat zu tun mit, dass wir Gott sagen, was wir über ihn denken, was wir über ihn empfinden und dass wir ihm sagen, was wir von ihm halten und wie dankbar wir ihm sind. Ein Lob, wenn ich meiner Frau sage, du hast... Oder wenn ich zu den Frauen hier sage, ihr habt euch so eingesetzt für dieses Mittagessen, ihr habt also alles wieder weggeräumt und ihr habt euch so richtig eingesetzt, das ist sowas Schönes, dann ist das ein Lob. Und wenn man das jetzt zu Gott sagt, und wir können viel darüber nachdenken, was wir Gott alles sagen können. Manchmal ist man nicht in Stimmung. Wenn man nicht in Stimmung ist, dann muss man sich da muss man sich die Gedanken auf Gott richten. Manchmal sind wir einfach müde und wollen nur einfach Ruhe haben oder ich sind einfach K.O. und sie sehen, wir wollen jetzt gar nicht loben. Was sagt David? Lobe den Herrn, meine Seele. Die Seele will aber gar nicht, im Moment gar nicht loben. Aber er weiß, sie sollte aber loben. Was sagt er dann? Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann zählt er auf, was Gott alles Gutes getan hat, der alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen und alles Mögliche, was er dann aufzählt, dann spricht er von der Barmherzigkeit Gottes, von der Güte Gottes, von seiner Geduld. Und dann hat er genug in den Gedanken, um Gott zu loben. Zum Schluss sagt er nochmal, jetzt lobe den Herrn, meine Seele. Und dann kann er ihn loben. Zuerst ist ja mal nur der Aufruf. Ja? Lobe den Herrn, meine Seele ist der Aufruf. Das ist noch nicht der Lob, das Lob. Das Lob kommt dann, wenn man dann über Gott nachgedacht hat, und ihm dann sagt, was er ist und was er tut und was er getan hat. Und wie dankbar man ihm ist. Das heißt loben.
Thomas, ganz kurz. Ist der Lob nur persönlich an ihn zu richten oder kann man auch dadurch, dass ich einem anderen von Gott erzähle, ihm auch loben?
Also Gott bekommt natürlich auch Ehre. Gott bekommt Ehre durch jeglichen Dienst, den ich in seinem Namen tue. Aber ich denke, hier geht es schon um das ganz Konkrete. Er sagt, es ist die Frucht der Lippen, die seinem Namen Lob sagen, Lob zusagen. Ich denke, hier ist es schon ganz konkret auf das mündliche Gebet. Hier geht es um das Gebet, dass es sich so äußert, dass man dem Herrn sagt über ihn. Das andere wäre nur indirekt, würde ich sagen. Indirektes Lob.
Das wäre eher Lob bekennen.
Lob bekennen heißt nichts anderes als loben. Das Wort für Lob bekennen heißt dem Herrn Lob kundtun.
Das andere wäre seine Zeugen sein.
Das andere wäre seine Zeugen sein. Ja. Mhm. Die Frucht der Lippen, das ist hier, die sind hier, da geht es um Gebet. Frucht der Lippen, die seinem Namen, also ihm, seiner Person, Lob zusagen. Und dieses Lob, wir müssen echt aufgeben, aufpassen, dass wir nicht in Formel, dass wir nicht werden wie die Pharisäer, in Formelgebeten beten. Ich habe das oft getan. Ich war oft und oft ein Pharisäer. Also in dieser Sache, in dieser Hinsicht. Ich bete ein paar Formeln und dann meine ich, das war jetzt das Lob, das war gar nichts. Wenn ich zu meiner Frau sage, ich lobe dich und preise dich für die gute Küche. Und wenn ich das jeden Tag sage, sagt sie, was sagst du da eigentlich? Was willst du mir sagen? Sage ich, gar nichts, nur ein Lippenbekenntnis. Das muss von Herzen kommen. Das kann mit schlechten Wörtern, mit unbeholfenen Wörtern und mit Stottern oder irgendwie hervorgebracht werden, aber das ist gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass demjenigen, dem das Lob gebührt, dass man das demjenigen ausdrückt, Ausdruck gibt. Dank ist was ganz was Besonderes. Dank ist Anerkennung dessen, was der andere getan hat, und Unterordnung. Wer jemandem dankt, unterordnet sich dem er dankt. Und deshalb dankt Gott nie. Warum? Der hat sich niemandem zu unterordnen. Kennt ihr eine Bibelstelle, wo Gott den Menschen was dankt? Dass Gott zum Menschen sagt, danke? Nie. Sagt ein Herr zu seinem Sklaven, danke? Nie. Dann wäre er nicht der Sklave. Das ist ja gerade die Beziehung zwischen Herr und Sklave, dass der Herr, dass der Sklave ist der Besitz des Herrn. Der Sklave gehört dem Herrn und hat zu tun, was der Herr sagt. Fertig. Sagt er ihm danke, wenn er alles gemacht hat? Nein. Das ist auch einfach so. Nun, christliche Herren haben wahrscheinlich dann ihre Sklaven anders behandelt. Aber der normale Herr, der jetzt nicht ein speziell christlicher Herr war, sondern ein ganz normaler Sklavenhalter, der hat seinen Sklaven einfach, das hat er selbstverständlich genommen, der Sklave hat das zu tun, das ist sein Job. Er ist mein Besitz. Und wir sind Gottes Sklaven in dieser Weise, nicht im negativen Sinne natürlich, er ist ein wunderbarer Vater gleichzeitig, aber wir sind auch in einem gewissen Hinsicht seine Sklaven und er braucht uns nicht und er braucht uns auch nicht Danke sagen. Nun, was er tut, er lobt uns. Ei, du guter Knecht, du warst über wenigem treu, über vieles werde ich dich setzen. Er lobt, aber er dankt nicht, er lobt. Dank ist was ganz Besonderes und wir lehren unsere Kinder zu danken. Warum? Weil sie damit Unterordnung ausdrücken und weil sie sich dessen bewusst sind, dass sie Empfänger sind, dass sie etwas bekommen haben und dass einer, der etwas bekommt, der ist schuldig, dem, von dem er bekommen hat, Dank auszusprechen. Und wir tun das auch den anderen gegenüber. Wir dürfen auch den Kindern danken, damit zeigen wir ihnen, erstens sind wir Vorbild dann und zweitens zeigen wir ihnen, dass wir in einer gewissen Hinsicht auch von ihnen was bekommen haben. Also, zurück zum... Das nächste ist das Wohltätigkeitsopfer. Das heißt hier mitzuteilen, oder wie heißt es hier, teilhaben lassen, wohltun und teilhaben lassen, mitteilen im Sinne von geben. Man kann ja dem anderen teilhaben lassen an allen möglichen Gütern, die man hat, oder auch an geistigen Gütern, die man hat. Teilhaben lassen hat einfach mit Geben zu tun. An der Verkündigung, wir tun alles, was wir tun, tun wir mit dem Herrn, tun wir aus der Kraft des Herrn. Wir tun das alles, um dem Herrn zu gefallen. Diese Opfer tun wir für Gott. Also wir geben den anderen für Gott. Wir geben auch in der Familie Gottes, wir geben uns einander, aber eigentlich tun wir es für den Herrn. Letztlich tun wir alles, was wir tun, für den Herrn. Und um ihm die Ehre zu geben. Das soll man nicht vergessen. Also man tendiert dazu vergessen, besonders wenn man so viel hat. Dann vergisst man zu geben. Geben ist seliger als nehmen. Vers 17, die rechte Beziehung zu den Leitenden. Gehorchet im Vertrauen euren Leitenden. Hier ist dasselbe Wort wie in Vers 7. Und das hilft uns jetzt auch schon zu verstehen. Die einen, die sind schon gestorben, die das Wort Gottes weitergegeben haben, aber jetzt gibt es immer noch welche, die das Wort Gottes weitergeben. Und er sagt, wenn es das Wort Gottes ist, was sie weitergeben, dann müsst ihr gehorchen. Warum? Weil es das Wort Gottes ist, was sie weitergeben. Es gibt Leute, die meinen, wenn ein Prediger von der Kanzel spricht, dann ist alles, was er spricht, Wort Gottes. Es wäre schön, wenn es so wäre. Es ist aber leider nicht so. Oft ist es das, was von der Kanzel gesprochen wird, nicht Wort Gottes, sondern Wort des Predigers. Meine Worte. Deshalb müssen wir immer prüfen. Aber wir sollen trotzdem unsere Haltung so sein, wenn das mit der Bibel übereinstimmt, dann will ich das tun. Das ist wichtig. Es gibt Leute, die sagen, dann kann man von der Bibel was sagen und sie sagen, ich will es trotzdem nicht tun, ich bin es nicht so gewohnt. Das Wort Gottes hat absolute Autorität unter den Gläubigen. Und wo das Wort Gottes weitergegeben wird und das wirklich das Wort Gottes ist, dann müssen wir uns dem Wort Gottes beugen. Und hier, das sind die Leitenden, die haben die Verantwortung, dass dort, wo irgendeine Gruppe von Christen sind, dass dort das Wort Gottes absolute, souveräne Autorität hat, erster Platz hat, unumschränkter Herrscher, bleibt das Wort Gottes. Wort Gottes ist immer, für uns jetzt immer die Schrift. Wir haben kein Wort Gottes unabhängig von der Schrift. Also es kann nicht einer heute aufstehen und sagen, so spricht der Herr, oder der Herr hat mir gezeigt, der Herr hat mir gesagt, das geht nicht. Erstens, woher weißt du, dass es der Herr war? Kann auch ein Dämon gewesen sein. Woher weißt du, dass es der Herr war? Und wir haben das nicht. Wir leben nicht so wie im Neuen Testament, wo Propheten waren und wo Gott ihnen durch den Heiligen Geist geleitet eine Botschaft geben konnte. Das haben wir nicht mehr. Wir leben jetzt in der Zeit, wo Gott schon das Wort Gottes abgeschlossen hat und es fertig uns gegeben hat. Und wir haben es hier, schriftlich vor uns und wir müssen uns mit dem schriftlichen Wort Gottes auseinandersetzen. Ich weiß, es gibt unter Christen verschiedene Auffassungen über Prophetie. Die einen meinen, es gibt immer noch Prophetie. Aber das sind die Charismatiker und die Pfingstler vor allem. Aber dieses haben wir nicht mehr. Wir haben nicht mehr, so spricht der Herr. Wir haben das Fundament. Die Bibel sagt, Epheser 2, Vers 20, Gott, die Gemeinde ist aufgebaut auf der Grundlage derer, die Apostel und Propheten sind. Und die haben uns das schriftlich überliefert. Das heißt, Gott hat geschaut, dass es uns schriftlich überliefert wurde, sonst hätten wir ja gar nichts in der Hand. Und wir beschäftigen uns mit der Bibel und das ist Gottes Wort. Deshalb hat die Bibel die unumschränkte Autorität unter Christen. Es geht hier also nicht um eine Zusatzautorität von irgendwelchen Leitenden. Über das Wort Gottes hinaus haben wir keine Autorität. Ich habe keine Autorität, wenn sie über das Wort Gottes hinausgeht. Ich kann also nicht irgendwas sagen, was mehr ist als das Wort Gottes und sagen, ihr Christen müsst das tun oder sollt das tun. Kann ich nicht. Ich könnte sagen, ja, ich habe aber viel Erfahrung und da habe ich gemerkt, es wäre besser so und so. Ich darf das ruhig sagen, aber das ist nicht im Sinne eines Gebotes, das ist im Sinne eines Vorschlages. Ich kann sagen, aus meiner Erfahrung habe ich das und das gelernt und habe gemerkt, es ist besser so und so zu handeln als so. Aber wenn es jetzt nicht um das Wort Gottes selber geht, darf ich das nicht. Das Wort Gottes gibt uns Prinzipien, Grundsätze, die sind unumstößlich. Das Wort Gottes hat letztlich zu allem was zu sagen, auch zu den Dingen, worüber das Wort Gottes nicht wörtlich direkt spricht. Darf ein Christ rauchen oder nicht rauchen? Sagt die Bibel was über das Rauchen? Nein. Aber was sagt die Bibel? Wem gehört dein Körper? Was sagt die Bibel? Mein Sohn schaut weg. Na, wem gehört die Bibel? Wem gehört der Körper? Dem Herrn. Nein, er raucht nicht. Es war nur Spaß. Wem gehört der Körper? Dem Herrn. Okay, wie gehe ich mit meinem Körper um? Der Arzt sagt, tu das nicht. Das ist gesundheitsschädigend, ist gefährlich. Alkohol. Das Gleiche, oder? Ja, und wie gehen wir mit Alkohol um? Naja, die Juden hatten ihren Alkohol, aber sie hatten Alkohol mit ganz viel Wasser vermischt. Darf man nicht vergessen. Wenn die Juden zu Tisch Wein getrunken haben, haben sie ihren Wein gemischt mit 2/3 Wasser. Also jedenfalls liest man das aus dem Spätjudentum. Das steht jetzt nicht in der Bibel, wie viel sie gemischt haben. Aber dass sie gemischt haben, steht in der Bibel. Das Wort für einschenken, bei Schlachter übersetzt, heißt mischen. Der Wein wird nicht eingeschenkt, der Wein wird gemischt. Mit Wasser und anderen Dingen, die man hineingemischt hat. Das heißt, man hat gar keinen puren Alkohol getrunken. Also höchstens gewisse Leute, die das nicht hätten sollen. Ja, das heißt, in den Sprüchen wird uns ja gewarnt davor. Also das heißt, man muss auch, die Juden konnten umgehen mit Alkohol und das war sehr, sehr in Maßen. Und also das heißt, die Bibel hat über verschiedenste Fragen, die Bibel hat viel zu sagen, nur habe ich gemerkt, wir schauen nicht genau hinein in die Bibel. Wenn man sich genau beschäftigt, dann merkt man, doch, die Bibel hat was zu sagen. Ist die Bibel gegen Kremation oder für Kremation? Darf man den Leichnam verbrennen oder nicht verbrennen? Hat die Bibel was zu sagen oder nicht? Sagen Leute, steht nicht in der Bibel. Doch, die Prinzipien stehen in der Bibel. Da kann man ganz viele Sachen zeigen, warum es schlecht ist, den Körper zu verbrennen. Warum die Bibel dagegen ist. Haben wir jetzt nicht die Zeit dazu. Darf man tätowieren oder nicht? Es gibt Prinzipien in der Bibel, die ganz klar sagen, ganz klar zeigen, warum das schlecht ist. Abgesehen davon ist es gesundheitsschädigend. Das sind Gifte, die sogar Krebs und sogar Tod bringen können, habe ich gelesen. Eine Klammer geschlossen. Versteht ihr? Die Bibel sagt sehr, sehr viel und die Prinzipien sind da. Wir kleiden uns nicht so, wie man sich vor 3000 Jahren gekleidet hat. Stimmt. Niemand auf der Welt kleidet sich so, wie man sich vor 3000 Jahren gekleidet hat. Aber doch gibt die Bibel Prinzipien über Kleidung, und zwar so viel. Aber die muss man jetzt auch so übermitteln, als Prinzipien. Und da muss man eine Überzeugung bekommen und auch ein gewisses Gespür dafür bekommen. Und das ist viel Arbeit, aber das ist schöne Arbeit. Das ist Beschäftigung mit der Bibel. Also gehorchet euren Leitenden heißt nicht einfach, wir haben einen Guru, der uns sagt, was wir jeden Schritt, den wir zu tun haben, und dann so machen wir es. Das ist nicht gemeint mit diesem Ausdruck. Das heißt, richtet euer Augenmerk auf das Wort Gottes, dass eure leitenden Brüder, die Verantwortung verantwortlich sind, die vor Gottes zu verantworten haben, was die auch weitergeben vom Wort Gottes. Weiter. Fügt euch, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft erstatten werden, damit sie dieses mit Freude tun mögen und nicht mit Seufzen, denn das wäre euch wie ein unbelohnter Einsatz. Das Wort für gehorchen heißt gehorchet im Vertrauen. Vertrauen haben zu Brüdern. Normalerweise hat man ja auch Vertrauen zu Geschwistern, die man kennt, die das Wort Gottes regelmäßig lehren. Die Beweggründe sind, denkt dran, es gibt Brüder, die haben mehr Verantwortung als andere. Es gibt so, ein Vater hat mehr Verantwortung als seine Kinder. Und in einer Gruppe von Christen gibt es solche, die weiter sind, die Hirten sind, haben mehr Verantwortung als irgendwelche Jungbekehrte. Und diese Verantwortung, um dieser Verantwortung willen, sollte man auf sie achten. Sie wachen über eure Seelen. Wie wachen sie denn? Wie wachen sie denn? Spionieren sie in mein Leben hinter mir her, was ich alles tue? Wie wacht man über die Seelen? Genau gleich wie ein Hirte. Wie wacht der Hirte über die Schafe? Der schaut, da kommt ein Wolf. Dann schreit er laut, da kommt der Wolf. Oder er schießt Steine oder irgendwas. Ja? Oder er führt die Schafe in eine andere Richtung. Ja? Zeigt, dort ist Gefahr. Das ist Wächterdienst. Hirten sind Wächter. Seelenwächter. Und sie müssen schauen, dass die Lehre nicht, dass nicht eine giftige Lehre kommt. Die Schafe dürfen kein giftiges Gras fressen. Ich habe mit einem Hirten zu tun gehabt vor einem Jahr in Nordhorn. Und der hat mir gesagt, der hat 250 Schafe. Er ist auch Prediger. Und er hat mir gesagt, meine Schafe, du musst so aufpassen. Schafe sind so was Schwieriges. Tust du irgendeinen Fehler, sterben dir 50 Schafe weg. Er sagt, die habe ich einmal auf eine Weide gebracht, da war das Gras zu saftig und zu grün. Sind gestorben dran. Die waren natürlich sowieso schon anfällig, aber er sagt, das Gras muss richtige Konsistenz haben sogar. Du musst echt aufpassen, welches Gras die fressen. Und dann gibt es noch giftige Gräser. Also ein Hirte hat große Verantwortung. Aber in der Bibel ist der Hirte natürlich auch ein Schaf. Er selber muss auch sich drunter stellen. Der Hirte ist gleichzeitig auch ein Schaf. Damit sie dieses, also Rechenschaft ablegen eines Tages vor Gott, damit sie dieses mit Freude tun mögen und nicht mit Seufzen. Dieses zeigt, dass sie sich einsetzen, und es soll halt so sein, dass man eines Tages dasteht und nicht sagen muss, ja, die Hälfte der Schafe sind leider tot. Das war schrecklich für einen Hirten. Da kommt er vor den großen Hirten und sagt, ja, du hast mir 100 Schafe anvertraut damals, 50 sind leider auf der Strecke geblieben. Welcher Seufzen dann? Ein Seufzen vor Gott. Ja, wir haben sie der Irrlehre preisgegeben. Sie müssen und werden Rechenschaft erstatten. Weiter. Betet für uns. Jetzt kommt der Schluss. Entschuldigung, ich muss hier die richtige Folie noch suchen. Hier kommt der Schluss. Vers 18 bis 25. Betet für uns, denn wir sind überzeugt, dass wir ein gutes Gewissen haben. In allen wollen wir uns wohl verhalten. Schau, wie er schreibt. Ich glaube, es ist ein Apostel. Er schreibt, schaut, wir sind überzeugt, wir haben ein gutes Gewissen. Er sagt ihnen, wir haben nicht mit schlechtem Gewissen gehandelt, indem wir das gelehrt haben, indem wir unseren Dienst getan haben. In allen Dingen, in allem wollen wir uns wohl verhalten, das heißt so, dass es dem Herrn wohlgefällig ist. Umso mehr rufe ich euch auf, dieses zu tun. Also sie sollen es auch so machen wie er, damit ich euch umso schneller wiederhergestellt werde. Also er bittet, sie sollen beten für ihn, dass er möglichst bald zu ihnen kommen kann. Er hat schon Sehnsucht, zu ihnen zu kommen. Vielleicht ist er gerade noch im Gefängnis oder vielleicht ist er gerade frei geworden, aber er wartet noch, bis Timotheus kommt, dass er dann gemeinsam mit Timotheus dorthin kommen kann zu ihnen. Jedenfalls sollen sie beten, und wenn man betet, dann geht es schneller. Interessant, oder? Betet für mich, damit ich schneller kommen kann. Wenn sie nicht beten, kommt er vielleicht gar nicht oder langsamer. Später. Wenn man betet, geht manches schneller. Also beten hat sehr, sehr wohl einen Wert. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, sagt er an einer anderen Stelle. Ja, Jakobus 4, Vers 2. Ja, Vers 20. Aber der Gott des Friedens, der von den Toten heraufführte, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes, Jesus, unseren Herrn, mache euch heil und tüchtig in jedem guten Werk, seinen Willen zu tun, und tue das vor ihm Wohlangenehme in euch durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit gebührt in alle Ewigkeit. Wir brauchen noch 2 Minuten. Entweder rein und leise oder draußen. Ja, nicht gehört. Also, wieso? Das ist jetzt interessant. Den Vers, den müssen wir uns noch anschauen. Da können wir, ohne den dürfen wir nicht gehen. Der Gott des Friedens, der von den Toten heraufführte, den großen Hirten. Jetzt kommt er zum Gespräch. Es kommt auf die Rede von einem großen Hirten. Jetzt hat er vorher geredet von irgendwelchen leitenden, kleinen Hirten. Jetzt redet er von einem großen Hirten. Der Gott des Friedens, der von den Toten heraufführte, den großen Hirten der Schafe durch das Blut des Bundes. Wer ist der große Hirte der Schafe? Jesus Christus. Der große Hirte. Gott hat ihn von den Toten heraufgeführt, den Herrn Jesus. Und jetzt, das ist ein Zitat oder eine Anspielung auf Jesaja 63, Vers 11. Lest einmal Jesaja 63, Vers 11. Das ist wirklich interessant. Vielleicht kann jemand lesen bis Vers 14. Jesaja 63, Vers 11 bis Vers 14.
Da gedachte sein Volk an die alte Zeit, an Mose. Wo ist der, welcher sie aus dem Meer führte mit den Hirten seiner Herde? Wo ist er, der seinen Heiligen Geist in ihrer Mitte gab, der seinen majestätischen Arm zur Rechten Moses einherziehen ließ, der vor ihnen das Wasser zerteilte, um sich einen ewigen Namen zu machen, der sie durch die Wassertiefen führte, wie ein Ross auf der Ebene, ohne dass sie strauchelten?
14 auch noch? 14 auch noch?
Wie das Vieh, das ins Tal hinabsteigt, so brachte der Geist des Herrn sie zur Ruhe, so hast du dein Volk geführt, um dir einen herrlichen Namen zu machen.
Wer ist der Führer? Hier. Geist, wer wird hier mit du angeredet? Oder von wem wird am Anfang, zuerst mit er, dann mit du? Lies mal Vers 11. Lies mal Vers 11.
Da gedachte sein Volk an die alte Zeit, an Mose.
Und dann weiter.
Wo ist der, welcher sie aus dem Meer führte mit dem Hirten seiner Herde?
Wo ist der, der sie aus dem Meer führte mit dem Hirten seiner Herde?
Also der Hirte der Herde war Mose, aber der führte, war Gott.
Exakt. Der Hirte war Mose, der Führer war Gott. Gott führt den Mose als Hirten durchs Meer durch und mit dem Hirten dann das Volk dazu. Und das ist der Gedanke, den er hier übernimmt. Hier sagt er, Gott hat seinen großen Hirten heraufgeführt. So wie Gott den Mose ins Wasser geführt hat und aus dem Wasser heraufgeführt hat, ins Land, so hat Gott seinen großen Hirten, den Herrn Jesus, in den Tod geführt und aus dem Toten heraufgeführt, ins neue Land, in das herrliche, ewige Land. Und das geschah durch das Blut des ewigen Bundes. Und dieser Gott, der diesen Herrn Jesus dorthin geführt hat, dieser Gott mache euch, das Volk dieses Herrn Jesus, dieser Gott mache euch tüchtig in jedem guten Werk, um seinen Willen zu tun. Dieser Gott sei jetzt euer Führer und er mache euch tüchtig. Das möchte ich euch auch heute noch zurufen. Mache euch tüchtig in jedem guten Werk, um seinen Willen zu tun. Und er tue das vor ihm Wohlangenehme durch Jesus Christus. Gott möge Frucht hervorbringen, die ihm angenehm ist, die ihm Freude macht, durch den Herrn Jesus, welchem die Herrlichkeit gebührt. So ein schöner Schlusssatz. Ein Schlusssegen, wie man das sagt, oder ein Schlusswort. Ist eigentlich ein Gebetswunsch. Ja. Gott möge euch tüchtig machen, um jetzt das Wohlangenehme durch euch, in euch durch Jesus Christus geschehe. Das heißt, eine gute Frucht hervorkomme aus eurem Leben. Ihm gebührt die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Ich rufe euch auf, Brüder, lasst euch das Wort des Aufrufes gefallen. Ich habe euch ja mit wenigen Worten geschrieben. Ja, so wenige waren es nicht, aber er ist gewohnt, viel zu schreiben, dieser Apostel. Für ihn sind es wenige Worte. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was der für Vorstellungen hat von Predigen und von Lehren. Nehmt zur Kenntnis, dass Timotheus freigelassen worden ist. Mit ihm, wenn er bald kommen sollte, werde ich euch sehen. Grüßt alle eure Leitenden. Man fragt sich, an wem denn der Brief geschrieben war, wenn er die Leiter grüßen lässt. Irgendjemanden hat er den Brief geschrieben das sollte dann vorgelesen werden und die sollten dann die Leiter grüßen. Die Leitenden, das sind Geschwister, die wahrscheinlich umhergereist sind. Man hatte Verkündiger, man hat Leute, die haben das Wort Gottes weitergegeben. Grüßt alle eure Leitenden und auch alle Heiligen. Die aus Italien grüßen euch, von dort schreibt er den Brief. Die Gnade sei mit euch allen. Wiederum, er endet mit der Gnade, nicht mit Gesetz und nicht mit Druck. Die Gnade Jesu Christi. Amen. Wunderschöner Brief. Jetzt sind wir am Schluss angelangt. Und ich danke euch für diese schöne Woche. Jetzt können wir beten zum Schluss. Vielleicht einige von uns.